Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Glaube kennt keinen Mangel. Was für ein steiler Titel, mögen vielleicht manche denken und sagen, von wegen, ja, so einen Glauben habe ich nicht. Ich kenne sehr wohl Mangel in meinem Leben. Könnt ihr gleich einiges aufzählen, was in meinem Leben ist und so weiter. Oder ich glaube ja, aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht richtig. Ich glaube, wenn es um Glauben geht, dann haben viele von Menschen, zumindest vom Verständnis her, ein Missverständnis im Hintergrund laufen. Zumindest missverständlich. Viele denken, dass es beim Glauben um ein System geht. Um etwas, was man zu glauben hat, was man wahrhalten muss. Zum Beispiel, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das muss ich für wahrhalten. Und ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und ja, das gehört zum Glauben. Zum Glauben gehören auch Wahrheiten, die man glauben soll oder muss oder die dazugehören. Aber es trifft nicht dessen Kern. Der Kern des Glaubens ist wesentlich aufregender und er ist, um nicht zu sagen, atemberaubend. Viele Menschen, die am Glauben verzweifeln, verzweifeln eigentlich nicht am christlichen Glauben, sondern sie verzweifeln an ihrem eigenen Glauben. Oder an den Wunschvorstellungen ihres Lebens. Wie sie sich das Leben ausmalen und wie sie denken, dass Gott ihr Leben auch führen sollte. Denn es ist wahr, Glaube kennt keinen Mangel, denn echter Glaube lebt eben nicht aus sich selbst heraus. In der wunderbaren Geschichte von Elia, die wir gerade gehört haben im ersten Buch der Könige, lesen wir etwas oder haben wir etwas gehört von dem Glauben, der keinen Mangel kennt und werden sehr schnell herausfinden, dass der Glaube nichts damit zu tun hat, dass ein Mensch dazu ganz besonders sein muss. Es geht tatsächlich nicht um einen heldenhaften Glauben. Es geht auch nicht darum, dass ein Mensch etwas für wahr hält oder wir etwas für wahr halten und etwas anderes tun, wie wir es aus unserer Kultur kennen. Ja, wir kommen ja so ein bisschen aus dem griechischen Denken. Und im griechischen Denken ist es doch schon so, dass man sagt, ich kann das eine glauben und was ganz anderes tun. Also wenn man Leute fragt, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Ja, wieso tust du dann nicht, was er gesagt hat? Wieso tun? Ja, ich glaube doch an Gott. Wieso muss ich dann tun? Ja, ich lebe doch nur aus Glauben. Sola fide hieß es in der Reformation und das stimmt und stimmt auch nicht. Also hier steckt das erste Missverständnis. Ein Grund, warum viele Menschen Mangel erleben in ihrem Glauben, obwohl sie doch eigentlich glauben. Lass uns dazu sehen, wie Elia geglaubt hat. Und ein weiterer Mensch, dem er begegnet ist. Bin mir sicher, dass viele heute ermutigt werden, den Glauben neu zu justieren und vielleicht kommt es zu einem Perspektivenwechsel, zu einem Aha-Erlebnis. Kurz die Situation: Israel und der böse König Ahab sind vom lebendigen Gott abgefallen und opfern anderen Göttern. Gott beauftragt jetzt Elia, zu Ahab zu gehen und ihm zu sagen, dass es keinen Regen mehr geben wird, bis er es sagt. Und inmitten dieser Dürrezeit dann, also Mangelzeit, es gibt wenig zu essen, spricht Gott zu Elia, geh weg, hier, von hier zum Bach Krit. Ich will dich versorgen, sagt er, du sollst Wasser aus dem Bach trinken und die Raben bringen dir Brot und Fleisch am Morgen und am Abend. Vers 3. Nun hat Elia jetzt nicht diskutiert mit Gott, ja, oder ist in Zweifel gezogen, was er sagt. Oder er hat zwar gehört, was Gott gesagt hat, aber was ganz anderes getan. Den kennt ihr auch, den Propheten, wer war das? Der Jona, genau. Der Jona hat auch gehört, was Gott gesagt hat, aber ist in eine ganz andere Richtung gerannt. Nein, er hat getan, was Gott gesagt hat und was erlebt er? Erlebt er Mangel? Erlebt er Hunger oder Durst? Nein, er erlebt volle Versorgung. Er erlebt das, was, oder er erlebt es, weil er Gott glaubt und weil sein Glaube Füße bekommt. Er tut, was Gott gesagt hat. Und dann hört er wieder ein Gotteswort. Wir wissen nicht, ob es Wochen, Monate später war. Da heißt es in Vers 9, geh nach Zarpat zu einer Witwe, der ich geboten habe, dich zu versorgen. Und wieder geht Elia. Wir sehen, was Glauben heißt. Glauben heißt, dem Wort Gottes zu vertrauen. Das Faszinierende nun ist, was jetzt passiert. Die Witwe, die hat ja gar nichts. Die hat überhaupt nichts. Sie ist völlig arm durch Dürre. Sie ist so voller Mangel, dass sie und ihr Sohn kurz vor dem Verhungern stehen. Und das sagt sie Elia auch, als er sie bittet, ihm Wasser zu bringen und Brot. Sie sagt dann, Zitat, ich habe nichts, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl. Klingt das nach Mangel? Absolut. Der Mangel ist so groß, dass die Frau sagt, das, was ich jetzt bereite für mich und meinen Sohn, ist das letzte Mal und dann sterben wir. Sozusagen die Henkersmahlzeit. Essen und sterben. Also eine äußerst bedrückende Situation von Mangel. Aber Elia lässt sich nicht beeindrucken davon. Er hat das Wort des Herrn, der Wort des Herrn gehört, die Witwe wird dich versorgen. Was tut er nicht? Er schaut nicht auf die Umstände. Er diskutiert nicht mit Gott. Ja? So nach dem Motto, Herr, was hast du mir erzählt? Die Frau, die hat ja gar nichts. Die isst und dann stirbt sie. Warum hast du mich hierher geschickt? Der Glaube von Elia kennt keinen Mangel. Der Glaube von Elia ist einfacher Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Mein Gott hat gesagt, dass er mich versorgt. Mein Gott hat auch gesagt, wie er mich versorgt. Und weil er Gott ist, deswegen wird er es auch tun. Was für ein Glaube. Also beharrt Elia auf seiner Forderung gegenüber der Frau. Und ich finde es so berührend, wie er jetzt weiterredet zu dieser Frau. So wie Gott und Jesus in der Bibel unzählige Male zu den Menschen redet. Er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Er erkennt, dass die Witwe voller Sorge ist. Stellt euch das mal vor, sie hat ihren Sohn, der hat totalen Hunger hat und jetzt soll sie Elia zuerst versorgen. Also dem fremden Mann zuerst was zu essen geben. An dieser Stelle müssen wir natürlich verstehen, dass Elia ein Bote Gottes ist und dass Gott direkt durch ihn zu dieser Frau redet und sie einlädt zu einem Glauben, der keinen Mangel kennt. Nochmal, es ist nicht so, dass wir keinen Mangel im Leben haben dürfen, spüren dürfen. Dass wir so tun müssen, als ob unser Glaube groß wäre und dass uns gar nichts antasten kann. Nee, ich glaube schon. Darum geht's gar nicht. Gott braucht keine Superhelden. Nein, der Glaube kommt ja von ihm. Er bietet uns das Vertrauen an. Und Elia gibt der Frau eine Verheißung. Er sagt, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Denn so spricht der Herr. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln. Bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Gott erweist sich also nicht nur bei Elia herrlich, der ja schon einen Glauben hat, der keinen Mangel kennt, sondern auch bei der Witwe. Dass die Witwe erlebt, wie Gott ist, denn darum geht's ja im Glauben. Durch den Glauben, den wir investieren, das Tun auf Gottes Wort hin, lernen wir Gott kennen. Wir lernen, dass er zuverlässig ist und dass er tut, was er sagt, dass der Glaube wirklich trägt, dass Gott verlässlich ist. Aber das passiert eben nicht einfach nur automatisch. Es reicht nicht, dass die Witwe hört, was Elia sagt. Das ist unser Problem oft. Wir denken, es ist genug, dass wir hören und glauben. Was wir aber meinen, ist, dass wir es in der Birne haben, dass wir es gehört haben. Ja, wir haben schon verstanden, ja, war nette Predigt, ja, hab alles gehört, alles super. Boah, es hat mich echt erbaut und ich glaube das total, was du gesagt hast. Aber Glauben ist eben mehr, Glauben ist Gehorchen. Gehorchen, also tun, was ich gehört habe und dann lerne ich Gott kennen. Die Witwe ist jetzt hundertprozentig herausgefordert, auf dieses Wort hin zu handeln. Es gibt nur rechts oder links. Es gibt nur handeln oder nicht handeln. Und wenn sie erleben will, was Gott gesagt, dann muss sie handeln. Und zwar gegen jeden Augenschein, gegen ihre Muttergefühle, gegen jede Vernunft, gegen den Gedanken, dass sie jetzt ihren Sohn hinten anstellt. Gegen das Gerede, schaut die Frau, das ist die Frau, die einem Fremden zuerst gibt und ihren Sohn verhungern lässt. Was tut die Witwe? Zitat, sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß. Und jetzt passiert das Wunder. Jetzt erst passiert das Wunder. Erst als sie Elia essen lässt, geschieht es, und es wird hier in einem Halbsatz erwähnt, so als ob es das Normalste auf der Welt ist. Er aß und sie auch und ihr Sohn Tag für Tag. Was für eine Lektion des Glaubens für uns. Wir denken, ich habe keine Zeit, um auszuruhen. Oh, ich bin so gestresst, ich habe so viel Arbeit, ich weiß gar nicht. Und Gottesdienst, wie soll ich das noch reinpacken? Wie soll ich eine Zeit für Gott in mein Leben einplanen? Ich weiß ja gar nicht, ich schaffe das alles nicht. Aber Gottes Wort sagt, du sollst den Feiertag heiligen. Das macht ihr schon, ja, sonst werdet ihr nicht da. Oder im Neuen Testament, verlass die Versammlungen nicht. Nimm dir Zeit für mich, dann wirst du genügend Zeit haben und Kraft für andere wichtige Dinge. Und dies wird dir nicht ausgehen. Es genügt nicht, das nur in unserem Kopf zu haben, die Gebote Gottes oder so, sondern erst wenn wir unser Leben danach ausrichten, es auch tun, es kultivieren, werden wir erleben, dass der Glaube keinen Mangel kennt. Boah, ich kann sie oder ihn jetzt noch nicht heiraten. Ich weiß nicht, ob die Liebe reicht für so ein ganzes Leben. Ich bin mir unsicher, Mangel. Aber sie leben das volle Programm außerhalb der Ordnung Gottes. Gott aber hat sich für uns hingegeben. Ganz hingegeben. Und so sagt es Gottes Wort, dass wenn wir uns sexuell ganz hingeben an eine Person, dann soll das auch vor dem Gesetz sein, vor der Gesellschaft und als ganze Person dem anderen hingeben. Und wenn wir das von Herzen glauben, wenn wir es auf Gottes Wort hin tun, dann werden wir keinen Mangel erleben an Liebe, sondern wir werden den Segen Gottes spüren. Du sagst, ich habe nicht genügend Geld. Oh, ich habe immer, ist immer so knapp mit dem Geld. Ja, natürlich weiß, dass ich geben sollte und so. Und ich gebe ja auch, wenn was übrig bleibt, dann gebe ich schon was weg, natürlich. Aber wenn du ehrlich bist, war es noch nie anders. Es war immer knapp. Aber was sagt Gottes Wort? Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines Einkommens. Und viele haben diese Erfahrung schon gemacht. Ich habe sie selbst auch machen dürfen. Nicht den Rest kriegt Gott, sondern das Erste. Bevor alles andere weggeht, geht das Geld für den Herrn weg, für sein Reich, Gemeinde, was immer wir uns geführt wissen, auch zu geben. Und viele haben mir schon erzählt, dass sie es gemacht haben, dass es ein Glaubensakt war. Und es ist so. Und man muss ja nicht gleich mit so einem Riesenbetrag, aber anzufangen. Ich tue es jetzt auf dein Wort hin. Und dann wird Gott segnen. Wir können das auf unser ganzes Leben anwenden. Du kannst tausendmal sagen, ich glaube an Gott. Aber der Glaube erweist sich im Gehorsam. Das geht auch in ganz vielen Bereichen so. Und das Wort, dass dem Ölkrug nichts mangeln wird, ergeht auch an uns. Kümmere dich zuerst um Gottes Wort. Kümmere dich zuerst um seine Anliegen, um seine Gebote. Vertraue dem Wort Gottes, glaube ihm und du wirst keinen Mangel haben. Ja, nicht in gesetzlicher Weise, sondern aus Liebe. Aus Vertrauen, weil er Gott ist und weil er es besser weiß als du und ich. Gott hat uns die Fülle des Lebens versprochen, aber nicht außerhalb von ihm, um dass wir denken, naja, ich lebe mein Leben schon irgendwie, wie ich denke, sondern innerhalb, in Verbundenheit mit ihm. Und es macht einen Unterschied, in den Ordnungen und Weisungen Gottes zu leben oder nicht. Jeder Kompromiss schneidet uns letztlich vom Leben ab, das Gott uns bereitet hat. Und wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir umgekehrt sind, wenn wir an Christus glauben, wenn er an erster Stelle steht, dann sollten wir das Verlangen in uns spüren, zu glauben und zu tun, was er sagt. Und es sollte so ein Reiz sein, wo ich sage, boah, ich bin keiner, der den Glauben weitergibt zum Beispiel. Ja? Aber Jesus hat es gesagt. Also dann Herr, dann gib mir jetzt die Kraft, zeig mir, fang an zu beten. Ja, es geht immer durch Gebet. Durch Gebet wirkt der Geist Gottes an unserem Herzen. Wenn wir ein Gebot sehen oder etwas, was uns schwierig erscheint, dann geht es nicht darum, dass wir es jetzt aus eigener Kraft irgendwie tun, sondern dass wir sagen, Herr, du hast mir Gnade geschenkt, du hast mich beschenkt, Herr, lass es mich tun, zeig mir, wie ich dir gehorchen kann. Und das gilt für alle Bereiche unserer Beziehungen, Bereiche mitten im Alltag, wenn es um Vergebung geht, wenn es um Mitmenschlichkeit geht, wenn es um schwierige Sachen, um Zeit, Finanzen, Krafteinteilung. Viele unserer heutigen Mängel sind hausgemacht. Wir laden uns immer neue Lasten auf, weil wir meinen, das alles machen und haben zu müssen. Dabei entspringt es alles nur unserem menschlichen Ehrgeiz oder unserer Sucht nach Anerkennung oder unserer Angst, zu kurz zu kommen. Aber Gott möchte uns in unserem Mangel begegnen. Er sagt, komm zu mir, du lass los. Egal, ob diese Dürre, in der wir leben, selbst, ob die selbst gemacht ist, selbst verschuldet, spielt gar keine Rolle. Gott sagt, komm. Jeder Mangel in unserem Leben ist ein Ruf zur Umkehr. Jeder Mangel ist die Gelegenheit, die wir Gott geben können, daraus etwas zu machen und unsere Möglichkeit, darauf zu reagieren. Den Glauben neu zu erfahren und sich voll und ganz auf Gott zu verlassen, auch wenn unser Verstand dagegen geht, auch wenn unsere Gefühle etwas anderes sagen, auch wenn der Rest der Welt in die entgegengesetzte Richtung läuft. Wenn wir erfahren wollen, was die Witwe erfahren hat, wenn wir erfahren wollen, was die Jünger erlebt haben in ihrer Nachfolge, dann müssen wir bereit sein, Gottes Wort zu vertrauen und ihm zu folgen. Vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, aber wie soll das gehen? Wie weiß ich denn, ob Gott mich überhaupt meint? Also ich habe das noch nie so erfahren, so ganz so persönlich, dass er mich anspricht. Elia in dieser Geschichte ist ein Bild für Jesus. Gott sandte seinen Sohn Jesus in eine Welt voller Mangel, voller Dürre. Und wir Menschen, wir sind auf dem Weg zum Tod. Jeder. Keiner von uns wird in 150 Jahren noch da sein. Ja, manche. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch da bin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es vermuten, ich kann es hoffen, aber wir wissen es einfach nicht. Und dann schickt Gott Jesus in diese Welt. Und ähnlich wie die Witwe haben wir die Perspektive bis zum Tod, aber Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu bringen. Und so wie Elia die Witwe angesprochen hat, spricht Jesus uns an. Und er sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und wenn wir glauben wie die Witwe, dann wird unser Leben erfüllt. Wir werden ewig leben. Der Glaube, der keinen Mangel kennt, hat seine Erfahrung im Gehorsam. Nur wer tut, was Gott sagt, erlebt die Abschaffung von Mangel. Nochmal, Glaube ist kein System von Sachen, die man einfach für wahr hält und dann noch anders lebt. Glaube ist eine Beziehung zum lebendigen Gott. Weil Gott vor allem anderen möchte, dass wir ihn kennenlernen, wie von Herz zu Herz. Es ist ein Leben in einer anderen Dimension, in der Gott herrscht. Glaube ist die Bereitschaft, alles hinter sich zu lassen. Jede Sicherheit aufzugeben, jeden Götzen loszulassen und Jesus zu folgen. Jesus selbst sagt, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Genau wie Elia sagte, back zuerst mir. Ja, ist völlig, wieso denn? Es ist einfach das Prinzip im Reich Gottes. Wenn wir ihm den ersten Platz geben, dann sind wir komplett versorgt. Und jetzt wird's konkret, jetzt wird's existenziell. Bist du bereit, wenn du es noch nicht getan hast oder wenn da irgendwas wabert in deinem Leben, bist du bereit, das vor deinem Ehepartner, vielleicht vor deinen Kindern, vielleicht vor den Eltern, vielleicht vor einem Freund, einer guten Freundin, vor Menschen, die deinen Alltag mit dir teilen, klar zu bekennen. Ich will dem Herrn dienen. Also es tut mir leid, aber mir ist es neu klar geworden, ich möchte wirklich in jedem Lebensbereich Jesus an die erste Stelle setzen. Und mir ist es so grenzenlos wichtig, dass ich will, dass du das weißt, du musst es nicht so machen wie ich, aber es ist mir ein tiefes Bedürfnis. Und das hat Auswirkungen, wenn ich sage, ich will Gottes Willen tun. Ich werde von jetzt an Gott mein ganzes Vertrauen schenken, in jedem Lebensbereich ihm nichts mehr vorenthalten. Das bedeutet Gespräche führen. Manche Christen müssen einfach mehr Gespräche führen, mehr öffentlich machen, was sie eigentlich wollen. Manchmal sind wir so, wir leben oft nicht in dem Glauben, der keinen Mangel kennt, weil wir andere Menschen oder andere Interessen einfach vorziehen. Uns sind einfach so andere Dinge einfach so extrem wichtig. Und wenn wir ehrlich sind, kompromittieren die eigentlich unsere Nachfolge. Heute kann sich das ändern. Werde zu einem Menschen, der Gott glaubt, der Gott gehorcht. Was ist dein nächster Gehorsamschritt? Warum? Ich sag's dir nochmal ganz platt heraus. Wie lange lebst du noch? Keine Ahnung. Das ist keine Angstmache, es ist aber eine Perspektive, die wir alle haben. Wir leben nur begrenzt. Und wie füllen wir diese Zeit? Wie möchten wir dem Herrn begegnen? Möchten wir begegnen und denken und dann bedauern, dass wir denken, ach Mann, ich blöd, ich habe ja, das ist da, habe ich kompromittiert, und da habe ich mich nicht getraut, meine Güte, war mir so wichtig, was der gedacht hat. Oh Mann, da war ich echt gebunden an so Blödsinn. Aber wir haben jetzt die Gelegenheit. Komm zu Jesus. Komm zu ihm und sag, Jesus, so wie die Witwe, ich will glauben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns einlädst durch dein lebendiges Wort. Herr, du bist einfach groß und du bist herrlich und du bist mächtig. Und wir danken dir, Herr, dass es einfach wert ist, dass wir dir glauben und dich beim Wort nehmen. Herr, wir lesen es in der Heiligen Schrift und wir erfahren es auch in unserem Leben. Wir haben es vielleicht schon erfahren. Und Jesus, so kommen wir jetzt zu dir. Wir kehren um da, wo wir kleingläubig sind, wo wir einfach dir nicht vertraut haben. Gott, wir wollen dir alles bringen, alle Dinge, die uns hindern, zu dir zu kommen. Alles, was so groß geworden ist in unserem Leben, wo wir denken, es ist so wichtig und übersehen haben, dass du der Wichtigste bist. Wo wir gedacht haben, wir müssten andere Leute schützen oder wir müssten irgendwie die Sachen kontrollieren und dabei sagst du, lass doch los. Folge mir nach und ich segne dich. Folge mir nach und ich segne deinen Ehepartner. Folge mir nach und ich kümmere mich darum. Herr, was immer es ist, hilf jedem von uns hier heute Abend oder wann immer wir diese Predigt hören, zu dir umzukehren und einen Glauben zu erfahren, der keinen Mangel kennt. In Jesu Namen. Amen.